Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Heute darf ich euch endlich mal wieder ganz wortwörtlich willkommen heißen, hier im Kontrakreistheater in Bonn. Dankeschön, dass ihr alle gekommen seid. Und diejenigen, die diese Episode jetzt quasi im Nachhinein hören oder auch anschauen, ihr sollt euch natürlich ebenfalls herzlich willkommen fühlen. Mein Name ist Anna-Maria Bekes. Ich bin irre froh, dass ich diesen Weg geschafft habe, ohne zu fallen. Ich bin seit fast genau 5 Jahren, denn da haben wir schon mit den Planungen begonnen für diesen Podcast, dafür verantwortlich, zusammen mit meinem Kollegen Andreas Dijk. Und außerdem bin ich Newsmanagerin beim Generalanzeiger Bonn. Heute mache ich hier das, was ich in diesem Podcast immer mache. Ich spreche über einen Kriminalfall. Aber natürlich mache ich das nicht alleine. Die Moderation übernimmt heute neben mir meine Kollegin Sabrina Bauer. Hi Sabrina.
Hallo.
Wie aufgeregt bist du?
Ich würde jetzt gerne sagen, ich bin gar nicht aufgeregt, aber das wäre gelogen.
Ja.
Aber es ist ja auch immer was Gutes, wenn man aufgeregt ist.
Und weil das heute eine besondere Episode ist und eine besondere Gelegenheit, nutze ich diese Gelegenheit, ein paar besonderen Menschen zu danken. Da wären die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kontrakreistheaters, die uns jetzt schon zum 3. Mal hier ermöglichen, eine Live-Episode aufzunehmen für Akte Rheinland und die uns wie jedes Mal wieder mit ganz, ganz viel Unterstützung und auch Gastfreundschaft empfangen haben. Dankeschön dafür.
Ja, und danken möchten wir. Danken möchten wir auch der Pakos Veranstaltungstechnik aus Rheinbach, die heute Abend wieder dafür sorgen wird, dass wir hoffentlich sehr gut zu hören und auch zu verstehen sind.
Ich möchte außerdem gerne jemandem danken, deren Arbeit und Einsatz nicht immer auf den ersten Blick sichtbar, aber umso wichtiger und wertvoller für uns ist. Das ist die Angelika Engel, Leiterin unseres Service Desk. Wo sitzt sie denn? Will sich vielleicht nicht outen?
Da.
Okay. Leiterin unseres Service Desk beim GA, die sich im Vorfeld um die ganze Organisation, die Location und so weiter gekümmert hat. Vielen lieben Dank dafür, Angelika.
Ja, und ebenfalls oft nicht so sichtbar und heute Abend auch wieder recht versteckt da oben in der Ecke ist unser Kollege Andreas Dijk. Der ist verantwortlich für die Produktion von Akte Rheinland. Und der hat den Podcast mit dir, Anna, ja quasi auf die Welt gebracht.
Ja, ganz genau. Und Andreas sorgt auch immer dafür. Gerne, Applaus.
Ja, Applaus, Andreas.
Andreas sorgt auch dafür, inzwischen übrigens oft unterstützt von unserem Mitarbeiter Simeon Gerlinger, schöne Grüße, dass unsere schlimmsten Öms und Ös und Versprecher verschwinden. Heute passt das leider nicht, weil wir live aufnehmen. Also Sabrina, ein bisschen Mühe müssen wir uns geben.
Ja, wir geben heute Abend alles. Aber zum Glück sind wir ja auch auf der Bühne nicht alleine. Und das gibt uns die Gelegenheit, euch unsere voll ausgereifte künstliche Intelligenz vorzustellen. Unseren Sprecher Martin Busch.
Ja, lieber
Martin,
er ist es. Er ist aus Fleisch und Blut. Viele unserer Hörerinnen und Hörer denken tatsächlich manchmal, dass Martins Stimme KI generiert und gar nicht echt ist. Und wir und jetzt auch ihr alle, wir wissen, Martin ist echt. Seine Stimme ist echt, die ist nicht künstlich, sondern die ist wirklich so perfekt.
Ja, also danke Martin, dass du wieder dabei bist und uns mit deiner Stimme durch den Abend führen wirst. An dieser Stelle möchten wir aber auch ein ganz herzliches Dankeschön an unseren anderen Sprecher aussprechen. Wir haben nämlich 2 und der ist auch aus Fleisch und Blut, Daniel Dähling.
Also unter uns gesagt, ich habe manchmal den Verdacht, den Hörerinnen und Hörern kommen die Stimmen professionell ausgebildeter Sprecher einfach nur im Vergleich zu unseren Stimmen so vor, als könnten sie nicht echt sein, weil sie einfach so gut sind.
Ja, wer weiß. Außerdem heute wieder mit dabei ist der Leiter unseres Regionalressorts, Jörg Mannhold. Jörg wird auch dieses Mal wieder dafür sorgen, dass wir uns an die Orte, über die wir heute Abend sprechen werden, versetzen können.
Ja, danke und willkommen auch an dich, Jörg. Und natürlich darf auch sie nicht fehlen, wenn wir hier sitzen. Sie wird uns mit ihrer Expertise wieder helfen, unseren Fall auch aus kriminalpsychologischer Sicht zu beleuchten. Herzlich willkommen, Lydia Binnecke.
Der größte Dank gilt aber natürlich wie immer allen, die diesen Podcast hören, die uns folgen, die uns die tollen Bewertungen und auch die Kommentare hinterlassen und uns mit ihrem Feedback motivieren. Ja, vielen Dank dafür.
Ja, wirklich schon fast wie ein Wohnzimmer, ne?
Bin ich eigentlich die Einzige, die das erste Mal mit dabei ist?
Das glaube ich nicht. Ich habe zumindest mitbekommen, es kann sein, dass du die Einzige bist, denn ich habe mitbekommen, dass einige hier im Publikum tatsächlich wirklich zum dritten Mal da sind. Mhm. Vielleicht können wir das mal ganz kurz überprüfen. Vielleicht können alle die Hand heben, die jetzt wirklich zum dritten Mal da sind.
Oh, noch sind einige. Hm. Wow. Und dann mal die Gegenfrage, wer ist zum ersten Mal dabei, so wie ich?
Oh, okay. Ja, also, okay. Du bist überhaupt nicht allein, Sabrina. Oh.
Dann wollen wir jetzt aber mal starten, oder?
Ja, definitiv. Ich sehe schon wieder die Kommentare vor mir. Viel zu viel Gelaber. Das kann man ja kaum ertragen. Konstruktiv gemeint.
Du hast es eben schon gesagt, wir machen heute genau das, worum es in diesem Podcast seit März 2020 geht. Wir beleuchten ein Verbrechen, das sich im Rheinland ereignet hat. Und genauer gesagt in der Umgebung von Bonn und noch genauer in Niederkassel.
Ja, und damit der Cut jetzt nicht allzu hart wird, ja, wir fühlen uns hier wie im Wohnzimmer. Und ja, wir lieben es, mit euch gemeinsam in Fälle einzutauchen, aber wir nehmen jeden einzelnen Fall und jedes Schicksal, das dahinter steckt, sehr ernst. Die Recherche zu diesen Fällen, das ist oft alles andere als Jux und Dollerei und das gilt einmal mehr für dieses Verbrechen, um das es jetzt gehen soll.
Porzensen, 9. September 2003. 7 Uhr. Der Morgen dämmert über dem Rhein. Die ersten Sonnenstrahlen bringen den Strom zum Glitzern. Die Welt wirkt friedlich, als ein Spaziergänger in diesen frühen Stunden am Ufer des Flusses entlangschlendert. Eine frische Brise weht durch die Bäume, als der Blick des Mannes plötzlich auf etwas fällt, das ihm falsch vorkommt. Ein großer Schatten. Trügen ihn seine Augen? Nein. Als er näher kommt, sieht er es deutlich. Dort, am Ufer des Rheins, umspült vom kühlen Wasser, liegt ein Körper. Eine junge Frau, still, reglos, wie achtlos vom Fluss dorthin gespült. Bekleidet nur mit einem Top und Socken, vom Leben und von der Wärme verlassen. Die blonden Haare kleben an der blassen Haut. Mit zitternden Händen wählt der Spaziergänger den Notruf. Fast zeitgleich geht bei der Polizei in Bonn ebenfalls ein Anruf ein. Ein Vater aus Niederkassel meldet seine 17-jährige Tochter als vermisst. Nach einem Abend auf der Kirmes ist sie nicht nach Hause gekommen.
Bei dieser Schilderung bleibt einem fast der Atem weg. Das ist einfach nur schrecklich.
Auch für diesen Spaziergänger, der da am frühen Morgen des 9. September 2003 am Rhein unterwegs ist, muss es ein Schock sein, die Leiche einer jungen Frau zu finden.
Gerade einmal 17 Jahre alt war diese junge Frau, als sie starb. Nur wenige Stunden, bevor sie in Köln-Porz am Rheinufer entdeckt wurde.
Wir nennen diese junge Frau heute Veronika, genannt Nika. Wie alle anderen Namen in diesem Fall haben wir auch ihren geändert. Über Nika wird gesagt, dass sie ein Mensch voller Leben und Lachen war. Sie liebte Sonnenblumen. Gerechtigkeit war ihr wichtig. Sie setzte sich ein, wenn anderen Unrecht geschah.
Ja, Nika hatte noch so viel vor. Sie wollte den Schulabschluss machen, den Führerschein und dann eine Lehre zur Druckerin. Und sie wollte reisen nach Ägypten und an den Gardasee.
All diese Pläne wurden Nika genommen, weil ihr Leben viel zu früh endete.
Im Verlauf dieses Abends werden wir natürlich über den Fall sprechen. Den Verlauf, alle Einzelheiten und die Hintergründe beleuchten. Du hast dich wieder ganz schön tief in die Recherche dafür begeben, Anna.
Das ist wahr, inklusive mehrerer Besuche in unserem Printarchiv, das echt staubig und auch ein bisschen gruselig ist.
Jörg, das habe ich eben schon gesagt, wird uns helfen, die Orte besser vorstellen zu können, über die wir sprechen. Und er hat sich in Niederkassel und auch in unserer Redaktion umgehört, um Erinnerungen an den Fall aufzutun.
Sabrina, du wiederum hast dich quasi nachträglich noch für das Fach Jura eingeschrieben und dir die rechtlichen Details unseres Falls ganz genau angeguckt. Die sind nämlich durchaus nicht ganz unkompliziert, das wird sich noch zeigen. Und Sabrina wird uns helfen, da durchzublicken.
Hoffentlich. Und Lydia Benecke wird als Kriminalpsychologin wieder auf ganz bestimmte Details unseres Falls schauen und sie mit uns gemeinsam analysieren.
Ja, denn du, Lydia, du arbeitest ja tatsächlich unter anderem mit Gewaltstraftätern. Mhm. Kannst du uns das nochmal erklären, was genau du machst?
Genau, ich arbeite in zwei Institutionen. In der einen seit 2008, damals habe ich ein Praktikum gemacht und nach dem Praktikum konnte ich dann auch weiter dort arbeiten. Das ist eine spezielle Art von Justizvollzugsanstalt mit einem speziellen Rückfallpräventionsprogramm für Sexual- und Gewaltstraftäter. Das nennt sich Sozialtherapeutische Anstalt, diese Institution. Und die andere Institution ist eine Ambulanz, in der Menschen, die Sexualstraftaten begegnen, im Rahmen ihrer Bewährungsauflagen dann eine rückfallpräventive Behandlung bekommen. Mhm. Und dort sind wir also in starker Kooperation mit der Bewährungshilfe und auch mit der Polizei. Denn es gibt in Nordrhein-Westfalen das sogenannte Kursprogramm, mhm. Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern. Und einige der Menschen, die eben in der Ambulanz sind, sind in diesem Kursprogramm, mhm. sodass wir da auch zum Beispiel mit dem LKA zusammenarbeiten. Also von daher habe ich diese zwei Institutionen, in denen ich sowohl mit Menschen, die Sexualstraftaten unterschiedlichster Art begangen haben, arbeite, als auch dann in dieser sozialtherapeutischen Anstalt bin ich in der Gewaltstraftätergruppe. Da sind Menschen, die versuchte oder vollendete Tötungsdelikte mhm. begingen, aber auch Aussteiger aus organisierter Kriminalität oder Serienräuber oder Serienbrandstifter zum Beispiel.
Mhm. Also ganz einfach gesagt, du versuchst zu helfen, dass diese Menschen das nicht nochmal machen.
Genau, und dafür gibt es natürlich wissenschaftliche Methoden. Mhm. Wir arbeiten mit Risikofaktoren. Das ist eigentlich der Kern. Darüber werden wir heute auch sprechen, denn in jeder Straftat schaut man sich erstmal an, was sind die Risikofaktoren, die hier begünstigt haben, dass dieser Mensch diese Entscheidung getroffen hat. Und natürlich auch heute Abend sprechen wir darüber, was hier begünstigt hat, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Und in unserer Arbeit setzen wir an diesen Risikofaktoren an. Wir identifizieren die im konkreten Fall und schauen, welche Risikofaktoren sind nicht veränderbar und welche sind veränderbar. Und die veränderbar sind, auch dafür gibt es heute Beispiele. Da wird dann angesetzt, um zu schauen, ob die Person bereit ist, die auch entsprechend so zu verändern, dass die Rückfallwahrscheinlichkeit dann nach wissenschaftlichen Kriterien gesenkt wird. Das ist also nichts so wie Bauchgefühl. Manche Leute denken, ja, plötzlich wirkt jemand nett, da sagt jemand, der ist nicht gefährlich, das ist falsch. Es sind objektive, wissenschaftlich fundierte Kriterien, mit denen hier gearbeitet wird.
Und die Bereitschaft desjenigen ist natürlich immanent, um überhaupt etwas erreichen zu können.
Genau.
Okay. Wir begeben uns jetzt an den Abend vor diesem schrecklichen Septembermorgen, an dem Veronikas Leiche am Rheinufer entdeckt wird. Es ist der 8. September 2003, ein Montag, und es ist für eine Gruppe junger Menschen auf der Kirmes in Mondorf ein ausgelassener, fröhlicher, feuchtfröhlicher Abend.
Niederkassel-Mondorf, 8. September 2003, 22.30 Uhr. Das Festzelt schließt, doch sie hat noch keine Lust, nach Hause zu gehen. Sie bleibt. Sie will noch ein bisschen feiern, trinken, die Gedanken an Lukas verdrängen. Ihr Handy klingelt. Ihre Mutter. Ob sie nicht langsam mal nach Hause kommen will? Will sie nicht. Die Mutter ist sauer, doch das ist erstmal egal. Sie stehen am Bierwagen neben dem Festzelt, denn der hat noch auf. Die Stimmung ist ausgelassen, es wird viel getrunken. Vor allem Bier, aber gegen 23 Uhr gehen plötzlich auch zwei Kölschgläser gefüllt mit Maria Kron herum. Sie nimmt einen Schluck. Fabian, den sie von früher kennt, trinkt eins der Gläser zur Hälfte aus. Noch etwas später kommt Robert vorbei, mit einer Wodkaflasche, die er mit O-Saft aufgefüllt hat. Auch das Gemisch macht die Runde in der Gruppe junger Menschen. Die Stimmung ist ausgelassen, sie singen laut Viva Colonia, trinken weiter. Fabian versucht irgendwann, Nadine zu küssen, die ihn aber abwehrt. Auch Annika macht er sich heran, sagt ihr, dass sie gut aussieht. Sie sagt ihm deutlich, dass er mit seiner Masche bei ihr keinen Erfolg haben wird. Er lacht nur, gibt aber so schnell nicht auf.
Wir sind also auf der Kirmes. Kirmes, das ist die Abkürzung für Kirchmesse, also die Einweihung einer Kirche. Wenn die Kirche fertig gebaut ist, wird gefeiert. Und das wird dann ein Jahr später wiederholt. So oder so ähnlich dürfte das entstanden sein, was wir als Kirmes oder auch Jahrmarkt bezeichnen. Ein mehrtägiges Fest, das an einem Ort einmal pro Jahr gefeiert wird.
Ja, die wohl größte Kirmes hier in der Gegend dürfte Pützchensmarkt sein, nehme ich an. Aber es wird ja an ganz vielen Orten Kirmes gefeiert. So auch in Niederkassel-Mondorf. Jörg, kannst du uns erstmal was zum Ort an sich erzählen?
Ja, sehr gerne. Mondorf ist ein Teil der Stadt Niederkassel im Rhein-Sieg-Kreis und es liegt malerisch direkt am Rhein zwischen Köln und Bonn und ist vor allem bekannt für seinen kleinen Yachthafen und die Nähe zur Natur. Historisch reicht die Besiedlung bis in die Römerzeit zurück und Mondorf ist mit einigen Baudenkmälern und älteren Gebäuden geschichtsträchtig. Der Ortskern hat viele alte Fachwerkhäuser und die katholische Kirche St. Laurentius ist ein besonders bekanntes Wahrzeichen. Und Mondorf hat einen kleinen Schiffanleger, von dem aus man mit einer Fähre zum anderen Rheinufer nach Grau-Rheindorf übersetzen kann.
Hier in Mondorf wird also gefeiert und das nicht zu knapp, wie wir schon gehört haben.
Ja, vor allem wird auch jede Menge Alkohol getrunken und eine der jungen Frauen, die mitfeiern, leert offenbar ein ganzes Kölschglas Maria Kron in einem Zug und erleidet daraufhin einen Filmriss und muss nach Hause gebracht werden.
Es bleibt hier aber festzuhalten, außer diesem Mädchen, soweit wir das wissen, ist niemand so betrunken, dass er oder sie Ausfallerscheinungen gehabt hätte. Auch nicht Veronika, um die es in diesem Fall geht.
Ja, und das gilt auch für Fabian, mit dem sie auf der Kirmes ins Gespräch kommt und der sie, ja, blöd gesagt, angräbt.
Fabian hat, bevor er an diesem Abend auf der Kirmes in Mondorf ankommt, in einem nahegelegenen griechischen Imbiss schon etwa 7 bis 8 Kölsch getrunken und knüpft jetzt daran nahtlos an. Er verträgt allerdings auch einiges, denn Fabian ist Alkohol gewöhnt. Der arbeitslose Automechaniker trinkt seit seiner Jugend regelmäßig Alkohol, in der Regel Kölsch, selten härteres. Seit seinem 20. Lebensjahr ist sein Alkoholkonsum deutlich angestiegen. Und in den letzten Monaten hat er nahezu täglich getrunken, 2 bis 3 Mal pro Woche auch in erheblichen Mengen, nämlich bis zu 30 Gläser Kölsch, wohlgemerkt an einem Tag. Über ihn wird dementsprechend auch gesagt, dass er einen guten Stiefel vertragen kann.
Ja, Lydia, möchtest du den Faktor Alkohol bewerten?
Ja, also natürlich, was weiß wahrscheinlich jeder, dass wenn Alkohol getrunken wird, dass das erstmal eine enthemmende Wirkung hat. Das ist ja auch der Grund, warum Menschen erstmal Alkohol konsumieren. Und es ist natürlich ein großes Problem, wenn dann eventuell auch aggressive Gefühle verstärkt werden. Das ist ja auch ein Effekt, den Alkohol bekanntlich hat. Und deswegen schaut man natürlich auch beispielsweise, wenn jemand einen Gewaltdelikt begeht, ob Alkohol eine relevante Rolle spielte. Und wenn man jetzt hier jemanden sieht, der offensichtlich in den letzten Jahren einen sehr erhöhten Alkoholkonsum auch wirklich täglich zeigt, dann tritt hier eben das ein, was man dann einen Gewöhnungseffekt nennen könnte. Das bedeutet, die Person ist dann nicht in ihren Fähigkeiten, sich zu steuern, so eingeschränkt wie andere Menschen, die jetzt vielleicht nie trinken und an diesem Tag dann so viel trinken, logischerweise. Ja. Das sind Dinge, die natürlich eine Rolle spielen bei der Beurteilung, wenn jemand dann eine Tat begeht. Eine weitere Sache ist natürlich, dass man sich an der Stelle schon fragen kann, was bewegt einen jungen Mann dazu, dann in so einem Übermaß so viel Alkohol zu trinken.
Wenn er weiß, dass er so darauf reagiert. Ne?
Und insgesamt natürlich auch so ein Alkoholkonsum an sich. Ja. Jeden Tag wäre ja schon ein Indiz dafür, dass da ein Problem vorliegt. Viele Menschen trinken dann übermäßig, wenn sie beispielsweise andere Probleme haben und versuchen, die Gefühle, die negativen Gefühle, die mit den Problemen einhergehen, dann zu betäuben im wahrsten Sinne des Wortes, was selbstverständlich das Problem eher vergrößert. Und da wäre natürlich die eine Frage für mich, was ist der Hintergrund von Fabians offensichtlichem Alkoholproblem hier? Und natürlich dann auch die Frage, wie sich das vielleicht in relevanten Situationen bei ihm auswirkt.
Genau.
Okay, schauen wir uns dann jetzt mal an, wie an diesem Abend die Wege von Nika und Fabian zusammenführen.
Ja, die beiden haben eine gemeinsame Freundin. Also Nika ist mit Elisa gut befreundet und Elisa hat eine Beziehung mit Fabian.
Und diese Beziehung intensiviert sich genau an diesem Abend, was nicht unbedingt zu ahnen gewesen war. Denn kurz zuvor hatten Elisa und Fabian einen Streit gehabt. Und zwar, weil er ein anderes Mädchen geküsst hatte.
Das scheint ja eine Art Muster zu sein bei ihm.
Ja, es war bekannt, dass er, wenn er getrunken hatte, sich regelmäßig an andere Mädchen oder Frauen heranmachte. So auch an diesem Abend an Veronika und zuvor noch an ein weiteres Mädchen. Davor hatte er sich gerade mit seiner Freundin Elisa verlobt.
Ui, ist jetzt ein bisschen groß, oder?
Man darf vermuten, dass der Alkoholkonsum nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung war. Ein weiteres Mädchen aus der Clique, Jenny und Elisa, haben jedenfalls irgendwann im Laufe des Abends die Idee gehabt, sich mit ihren Freunden zu verloben. Das passierte zwar spontan, ist aber von den jungen Leuten durchaus ernst gemeint gewesen und wird im Freundeskreis bekannt gegeben. Jenny und ihr Freund Konrad sowie Lisa und Fabian sind also jetzt verlobt.
Den Streit hatten die beiden dann also offenbar beigelegt. Gibt es denn öfter Streit zwischen Fabian und Elisa und was war sonst über die Beziehung bekannt?
Wir wissen, dass Fabian, wenn er betrunken war, aggressiv werden konnte. Und wie wir gehört haben, trank er oft und viel. Wir wissen auch, dass er eifersüchtig reagierte, wenn er glaubte, dass ein anderer Mann sich an seine Freundin heranmachte, obwohl er selbst ja genau das Gleiche tat. Und wir wissen auch, dass er bei einer solchen Gelegenheit schon mal mit einem Bierglas nach Elisa geworfen hatte.
Ja, Lydia, einiges von dem, was wir hören, hört sich für mich erstmal nach einem normalen Verhalten junger Menschen oder Jugendlicher an. Zur Einordnung muss man sagen, Fabian ist ja deutlich älter als der Rest dieser Gruppe. Also in dem Alter machen 7 Jahre ja viel aus. Er ist 24, Nika zumindest ist 17. Was würdest du sagen, sind Dinge hier, bei denen man hellhörig werden sollte?
Ja, also natürlich, wenn wir hier die Episode sehen, dass er mit einem Bierglas in Wut geworfen hat, dann ist das ein absolut nicht zu akzeptierendes Verhalten und sollte natürlich einem jungen Mann dann auch zu denken geben. Und im besten Fall sollte er dann überdenken, inwiefern Alkoholkonsum dann auch dazu beiträgt, dass er Dinge tut, durch die er auch andere gefährdet. Und das ist wirklich der Punkt, wo man sagen muss, das ist nicht zu akzeptieren. Und er hätte an der Stelle beispielsweise die Option gehabt, sich mal auseinanderzusetzen mit den Hintergründen seiner auch häufigen Alkoholkonsumverhaltensweise und vielleicht mal zu schauen, ob es Hilfsangebote gibt. Ich bin ja ein großer Fan von Prävention und man sieht ja jetzt schon, offenbar hat Fabian irgendwelche Schwierigkeiten. Es gibt Gründe dafür, dass er übermäßig Alkohol konsumiert. Er sucht sich hier jüngere Leute, vielleicht auch, weil er sich dann mit 24 so ein bisschen auch aufwerten kann, natürlich, weil in dem Alter könnte es ja sein, dass er sich den ein bisschen überlegen dann fühlt. Und gerade wenn er merkt, dass er schon so aggressiv wird bei Alkoholkonsum, wäre das etwas, wo er im Idealfall hätte schauen sollen, boah, vielleicht brauche ich jetzt mal doch mal Hilfe, professionelle Hilfe, um auch mal wieder klarzukommen. Leider ist das hier nicht erfolgt.
Ja, kommen wir wieder dazu zurück, wie sich Nikas und Fabians Wege kreuzen. Wie verläuft der Abend für die 17-jährige Veronika?
Vermutlich anders, als sie sich erhofft hatte. Veronika hatte in dieser Zeit eine Beziehung zu einem Jungen gehabt, nämlich Lukas. Die war aber nicht von langer Dauer gewesen und man hatte sich schließlich getrennt. Am Kirmeswochenende aber hatte es eine Annäherung zwischen den beiden gegeben und sie hatten auch miteinander geschlafen.
Am 8. September aber, dem Kirmesmontag, erfährt Nika dann, dass Lukas am Tag zuvor eine andere geküsst hat. Sie stellt ihn zur Rede, es kommt zum Streit und Lukas geht dann. Also man kann sich leicht vorstellen, wenn man sich in sie reinversetzt, das hat sie an dem Abend wahrscheinlich belastet.
Fabian und Elisa derweil haben sich, wie gesagt, frisch verlobt. Und kurze Zeit später, da ist es dann ungefähr 21.45 Uhr, muss Elisa nach Hause. Er bringt sie noch zur nahegelegenen Bushaltestelle. Dann kehrt er zum Festzelt zurück, feiert und trinkt weiter. Und als das Zelt schließt, bleibt eine kleinere Gruppe junger Menschen, das haben wir eben gehört, noch vor Ort und feiert am Bierwagen weiter.
Und dort trifft Fabian also auf Nika.
Ja, wobei die beiden sich schon länger kennen. Sie haben nämlich früher in derselben Straße gewohnt. Er ist also für Veronika quasi der ältere Nachbarsjunge, ein Bekannter.
Ja, und das ist dann wohl auch der Grund, warum Nika am Ende dieses Abends nicht mit ihren Freunden mitgeht, die ihr das anbieten und auch nicht den Bus nimmt, sondern das Angebot von Fabian annimmt, sie nach Hause zu bringen.
Nika ist länger als mit ihren Eltern ausgemacht auf der Kirmes geblieben. Ihre Mutter ruft sie deshalb im Laufe des Abends auf dem Handy an und es gibt Streit zwischen den beiden.
Also das normalste Teenagerverhalten der Welt, würde ich sagen.
Ja, wir haben es schon gehört, Fabian baggert an Nika rum, macht ihr wohlgemerkt ungebeten Komplimente und sie weist ihn aber ab. Wie kommt es dann zu dieser Entwicklung?
Ja, diese Frage haben sich nach dem Abend wohl sehr viele Menschen gestellt. Dass Fabian und Nika gemeinsam die Kirmes verlassen, das ist aber nach mehreren Zeugenaussagen unstrittig.
Robert, ein Freund von Fabian, will sich den beiden anschließen, wird aber von Fabian abgewiesen. Er bringe Nika allein. Und die Bedienung des Bierwagens, neben dem die Clique gefeiert hatte, sieht die beiden zusammen verschwinden und denkt nach eigenen Angaben noch, ob die wohl noch was vorhaben.
Niederkassel-Mondorf, 9. September 2003, 0.30 Uhr. Die beiden schlendern gemeinsam über den Spielplatz an der Rheinallee in der Nähe des Hafens und folgen dem Fußweg entlang des Rheins in Richtung Luxwerft. Da, wo die Straße vom Fluss wegführt, geht der Fußweg noch weiter. Dort steht eine Bank, auf der die zwei sich niederlassen und sich unterhalten. Sie finden einen Draht zueinander, sprechen über vieles, unter anderem auch über Lukas, Nikas Ex-Freund, und Fabians Verlobte Elisa, mit der Nika gut befreundet ist. Die Unterhaltung wird immer intimer, dauert gute 30 Minuten und die beiden merken, dass sie sich gut verstehen und näher kommen. So nah, dass sie beginnen, sich zu küssen und Zärtlichkeiten auszutauschen. So nah, dass sie mehr wollen. Also beschließen sie, einen abgelegeneren Ort zu suchen. Sie gehen den Weg weiter am Rhein entlang und finden schließlich einen geeigneten Platz in einer Buschreihe am Fußweg. Die Flasche mit dem Wodka-Saftgemisch, die Fabian noch bei sich trägt, ist inzwischen leer und er wirft sie beiseite. Die beiden legen sich in dem Gebüsch hin und beginnen sich gegenseitig zu streicheln. Doch Fabian passiert etwas, das ihm schon öfter passiert ist, wenn er Alkohol getrunken hatte. Er bekommt keine Erektion. Während seine Verlobte Elisa darauf verständnisvoll reagiert hat, zeigt Nika sich anders. Sie lacht spöttisch. "Klasse", kommentiert sie und dreht sich weg.
Ja, fangen wir mal damit an, uns die Örtlichkeiten ein bisschen genauer anzuschauen, bevor wir näher auf das eingehen, was hier passiert. Jörg, dein Einsatz.
Ja, ich habe mir mal einen Eindruck von den Örtlichkeiten verschafft und bin nach Mondorf gefahren, wo die Kirmes stattgefunden hat. Das ist direkt neben dem Fähranleger. Das ist ein großer, beliebter Spielplatz und auch ein Parkplatz, wo dann zur Kirmeszeit die Kirmesbuden stehen. Von da aus haben Fabian und Nika den Weg direkt entlang des Rheins in Richtung Reit genommen.
Wir sollten auf jeden Fall eine Karte bei Instagram posten, wenn wir den Fall veröffentlichen, Anna.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Bis dahin müssen wir nochmal eben versuchen, es uns vorzustellen.
Also, ungefähr 250 Meter vor dem Gelände der Luxwerft, da werden Schiffe gebaut und saniert, zweigt der asphaltierte Weg rechts ab. Aber es geht ein Trampelpfad weiter geradeaus. An dieser Stelle stehen jetzt zwei Bänke. 2003 war es wohl nur eine. Und auf diese Bank haben sich Fabian und Nika gesetzt und miteinander gesprochen.
Wir haben es eben schon gehört, aus diesem Gespräch entwickelt sich mehr. Und sie suchen sich dann einen ruhigen Ort.
Ja, sie gehen den Weg weiter bis zum Werftgelände und dann geradeaus. Und nach der Werfthalle beginnt eine Wiese, die heute als Retentionsfläche ausgewiesen ist. Also eine Fläche, die im Fall von Rheinhochwasser als Überflutungsfläche genutzt wird. Links von dem Trampelpfad ist eine Buschreihe, die hier und da einen Durchlass zum Rhein hat. Irgendwo da haben sich die beiden dann niedergelassen.
Ja, Fakt ist, Fabian betrügt hier seine Freundin bzw. jetzt Verlobte Elisa. Und man kann schon sagen, dass Nika sich hier auf Fabian einlässt. Das ist wohl auch nicht die feine Art. Sie ist ja schließlich mit Elisa befreundet. Trotzdem, ich sehe bis zu diesem Zeitpunkt jetzt nichts Alarmierendes. Und dann kommt es dazu, dass Fabian nicht kann.
Ja, Nika reagiert auf Fabians Erektionsschwäche wohl eher nicht so, wie man das tun sollte.
Also, es ist absolut klar, es ist nicht okay, sich in so einer Situation über jemand lustig zu machen, ihn zu verspotten. Aber genauso klar sollte natürlich sein, das rechtfertigt keine, wie auch immer, geartete, gewaltsame Reaktion. Und mir ist hier immer wieder der schöne Satz von Margaret Atwood eingefallen. Ein Mann hat Angst davor, dass eine Frau über ihn lachen könnte. Eine Frau hat Angst davor, dass man sie umbringen könnte. Und ich glaube, das macht deutlich, worum es bei Femiziden geht. Wir sollten niemals den Fehler machen, solche Dinge miteinander aufzuwiegen. Wie beurteilst du diese Situation?
Also ich orientiere mich natürlich an dem Urteil, ja, das ich hier gelesen habe, um mich vorzubereiten. Und dem Urteil wird ja auch gefolgt den Dingen, die bei der Begutachtung auch festgestellt wurden. Und das, was ich dort gelesen habe, ist auch sehr schlüssig aus meiner Berufserfahrung heraus. Also es wird dort so dargestellt, dass er eben ein sehr großes Selbstwertdefizit hatte. Darauf kommen wir später noch, auf Persönlichkeitsbesonderheiten, die hier auch festgestellt wurden. Und dass in der akuten Situation diese Persönlichkeitsbesonderheiten bei ihm ausgelöst haben, dass er eben zunächst einmal durch diese Reaktion eine starke Erniedrigung für sich gespürt hat, die auf seine prinzipielle Selbstwertproblematik dann gestoßen ist. Und dass er Panik hatte, das war auch noch ein wichtiger Aspekt, dass eben dieses Mädchen das erzählen würde im Freundeskreis. Sie waren in einem sozialen Umfeld. Und er hatte jetzt zwei Konsequenzen zu befürchten. Einerseits, dass diese Verlobte das erfährt. Mhm. Er hatte vorher Streit mit der Verlobten gehabt, weil er mit einem anderen Mädchen geküsst hatte. Und jetzt wurde hier gesagt, okay, hätte die das jetzt erfahren konkret, dann hätte er befürchtet, dass sie ihn verlässt. Wobei auch gesagt wird, dass es ihm nicht so sehr um sie als Person ging, sondern eben darum, dass sein Bedürfnis, jetzt mit ihr zusammen zu sein, dadurch gefährdet wurde. Er ist als eine Person beschrieben, die sehr bei sich und den eigenen Bedürfnissen und in der aktuellen Gefühlslage steckt, bei ihren Entscheidungen. Und diese Befürchtung, dass sich das rumspricht im Freundeskreis und dass dann über ihn gelacht wird und dass das ihn weiter beschämen würde, also diese Voraussicht weiterer Beschämung, die habe in ihm eine unbändige Wut ausgelöst, so wird es beschrieben. Mhm. Also die Angst vor der Beschämung und die aktuelle Beschämung lösen eine sehr starke Wut aus. Und diese Wut ist einerseits die Grundlage dafür, dass er nun eben in ein Gewaltdelikt übergeht und gleichzeitig eben auch in dem Gedanken, dass er verhindern will, dass sie verrät, was geschehen ist, und er das aber nur verhindern kann, indem er dann in dieser Situation entscheidet, sie zu töten. So wird es hier auch argumentiert in dem Urteil. Das ist eine Mischung also aus der aktuellen Wut, aus der Kränkung heraus, kombiniert mit dem Versuch, dann auch die weitere Beschämung dadurch abzuwenden, dass sie nicht über das sprechen kann, was sie hier erlebt hat.
Ja, was ich mich in dem Zusammenhang gefragt habe, das, was wir hier wiedergeben, ist doch Fabians Version, oder?
Jein, also das ist der wahrscheinlichste, plausibelste Ablauf der Ereignisse, wie er später im Gerichtsurteil, auf das du gerade schon eingegangen bist, festgehalten wurde. Ja, dieser Ablauf, der beruht größtenteils auf Fabians Schilderungen. Das Gericht hat das aber ganz gründlich geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass dies hier die wahrscheinlichste Version der tatsächlichen Ereignisse ist.
Interessanterweise wird in unserer Berichterstattung zu dem Fall damals mehrfach erwähnt, dass Veronika diesen Zärtlichkeiten nach Überzeugung ihrer Freunde nicht zugestimmt haben könne, dass das alles gegen ihren Willen passiert ist. Und auch die Staatsanwaltschaft war fest davon überzeugt, dass sie ihn abgewiesen hat.
Okay, Fakt ist aber, wir wissen es nicht zu 100%. Das können wir auch gar nicht, weil wir nicht dabei waren. Wir können uns eben nur auf das stützen, was gerichtlich festgehalten worden ist.
Ja, richtig. Wir haben keine 100%ige Gewissheit. Und das Gericht hat diese Version aber deshalb als glaubhaft und plausibel bewertet, weil es keinen Grund sah, warum Fabian von sich aus erzählen sollte, dass er, auf gut Deutsch gesagt, kein Hoch bekommen hat. Und wenn das nicht der Wahrheit entspricht. Und für mich ist ehrlich gesagt, und jetzt versteht mich bitte nicht falsch, die Frage der Einvernehmlichkeit gar nicht so relevant. Was ich meine ist, auch hier dürfen wir nicht den Fehler begehen, Dinge falsch zu verknüpfen nach dem Motto, naja, wenn sie da mitgemacht hat oder so, das ist wirklich Quatsch. Und das sollten wir hier ganz klar festhalten. Das ist völlig egal, was Veronika in diesem Moment getan oder nicht getan hat. Es ist egal, ob sie mitgemacht hat oder nicht. Es ist egal, ob sie sich über ihn lustig gemacht hat oder nicht. Nichts auf der Welt könnte das rechtfertigen, was jetzt passiert.
Niederkassel-Mondorf, 9. September 2003, 1.30 Uhr. Sie lacht. Dreht sich weg, weg von ihm. Und er wird wütend. So wütend, dass er tobt. Rumtitscht, wie er es selbst nennt. Blöde Kuh, beschimpft er sie, die er eben noch so anziehend fand. Sie, nun ebenfalls wütend, steht auf und macht ihre Hose zu. Du wirst schon sehen, was du davon hast, sagt sie und geht schnell weiter Richtung Moselstraße. Sie will nur noch nach Hause. Er folgt ihr, droht. Halt bloß die Schnauze, schreit. Was soll dieser Scheiß? Nika zeigt sich völlig unbeeindruckt, lacht wieder. Verzieh dich, sagt sie zu ihm und will ihren Weg fortsetzen. Da schlägt er sie ins Gesicht. Sie erstarrt, aber nur kurz. Jetzt reicht's, sagt sie, zieht ihr Handy aus der Tasche, dreht sich um und will weggehen. Seine Wut wächst weiter, seine Gedanken rasen. Will sie jetzt seine Verlobte anrufen und ihr alles erzählen? Da sieht er auf dem Boden ein Seil liegen, etwa einen Meter lang und wenige Millimeter dick. Er hebt es auf, setzt ihr nach. Sie hat ihm den Rücken zugewandt und ahnt nichts. Sie sind jetzt etwa 15 Meter von der Kreuzung entfernt. Da legt er ihr das Seil von hinten um den Hals und zieht zu. Sie soll still sein, nicht mehr rumdiskutieren, endlich die Klappe halten. Doch sie kämpft, kämpft um ihr Leben, wehrt sich. Minutenlang. Mehrfach verrutscht das Seil, doch immer wieder zieht er es straff, bis sie zu Boden geht. Er sieht, dass Blut aus ihrem Mund und ihrer Nase läuft. Er lässt das Seil los, packt sie an den Oberarmen und drückt sie zu Boden. Er legt ihr die Hände um den Hals und drückt zu. Noch immer wehrt sie sich verzweifelt, greift nach seinen Armen, will ihn von sich wegdrücken. Doch irgendwann lässt ihr Widerstand nach. Reglos liegt sie da. Er sieht sie da liegen und wieder packt ihn unbändige Wut. Er zieht ihr die Schuhe, die Hose und den Slip aus, zerkratzt dabei die Innenseiten ihrer Oberschenkel. Ihr Oberteil schiebt er nach oben, zieht es ihr mit dem BH über den Kopf in den Nacken.
Er hebt die Hand und fügt ihr schwere Verletzungen im Genitalbereich zu.
Ja, wir haben im Vorfeld am allermeisten darüber diskutiert, wie wir über den letzten Akt dieser schrecklichen Tat sprechen. Lassen wir es ganz weg, verklausulieren wir. Es ist wirklich schwer, hier die richtige Balance zu finden.
Ja, und das Letzte, was wir wollen, generell in diesem Podcast und ganz speziell in diesem Fall, ist es, unnötig Dinge in allen Einzelheiten plakativ darzustellen, nur um damit zu unterhalten. Hier geht es uns gerade nicht um Unterhaltung, sondern um Aufarbeitung. Und wir halten an dieser Stelle einmal fest, wir haben hier tatsächlich ganz viel weggelassen, wenn es um die furchtbaren Verletzungen geht, die Fabian Nika zugefügt hat.
Lydia, kannst du einordnen, was in diesem Moment passiert?
Also, es wurde natürlich diskutiert, sehr umfassend in dem Urteil, das mir vorliegt, wie man das interpretieren soll, diese Handlung. Und natürlich wurde er selbst auch gefragt, auch im Rahmen der Begutachtung, wie er erklärt, was er hier getan hat. Er hat offensichtlich diese sexualisierte Gewalt selbst nicht erklären können. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass im Urteil auch Bezug genommen wird darauf, dass der Gutachter zu dem Schluss gekommen ist, dass er tatsächlich für sich zunächst einmal keine rationale Erklärung gefunden hat und dann irgendwann eine Rationalisierung gesucht hat. Also irgendeine Erklärung für sich selber, für dieses Verhalten, das er hier gezeigt hat. Und dass er dann später tatsächlich erst gesagt hat, na, vielleicht wäre es ja ein Versuch von ihm gewesen, ein Sexualdelikt vorzutäuschen. Aber es wird auch im Urteil explizit gesagt, dass es eher so wirkt, als habe er selber, nachdem er am Anfang gesagt hat, ich kann es mir selber nicht erklären, dann versucht hat, irgendwas für sich zu finden und dann nicht nur vor anderen, sondern auch vor sich eine Erklärung dafür zu haben, was er hier getan hat. Und an dieser Stelle muss man halt sagen, dass natürlich zunächst einmal so eine sexualisierte Gewalt die Frage aufwirft, ob zum Beispiel ein sexueller Sadismus eine Rolle spielt. Ich habe in einem Podcast hier schon mal über gefährlichen sexuellen Sadismus in Abgrenzung von einvernehmlichem sexuellen Sadismus gesprochen. Und gefährlicher sexueller Sadismus würde bedeuten, dass eine Person auch vorher schon entsprechende Fantasien hat und es als sexuell erregend empfindet, beispielsweise sich auf so eine gewalttätige Art sexuell dann zu verhalten. Mhm. Aber es gibt eben auch andere Erklärungsmöglichkeiten. Und hier in diesem Fall wird nicht davon ausgegangen, dass er sozusagen vorher eine entsprechende sexuelle Fantasie hatte und dass ihn das jetzt sexuell erregt hätte, sondern es wird eher interpretiert als ein Ausdruck dieser akuten Wut, die auch sehr stark war, und dass er selber das nicht erklären kann, aber dass diese Gewalthandlung für ihn ein Ausdruck der Wut und eine Kompensation dieser Kränkung war, die er subjektiv empfunden hat.
Ja, und der Gutachter wird ja später festgestellt haben, dass er in seinem Mangel an Selbstwert extrem angewiesen ist auf die Anerkennung anderer. Und in Beziehung zu Frauen sei, ich greife jetzt mal den Gutachten vor, Sexualität für ihn ein zentrales Vehikel, um sich immer wieder aufwerten zu lassen. Die Person dahinter spielt für ihn keine wirkliche Rolle, denn, Zitat, er ist unbeteiligt gegenüber den Gefühlen anderer, kann keine Frustration aushalten und macht stets andere für sein Verhalten verantwortlich.
Ja, das sind eben beispielsweise Merkmale, die dann mit dieser besonderen Persönlichkeit, die auch im Urteil thematisiert wird, zusammenhängen. Und hier werden eben Züge von Persönlichkeiten, also von einer Persönlichkeit, die sowohl dissoziale Anteile als auch narzisstische Anteile hat, thematisiert. Also um das mal grob zu übersetzen, das, was du gerade gesagt hast, diese Merkmale, dass er eben sehr bei sich ist, dass das Wohl anderer Menschen für ihn keine Rolle spielt, sondern das, was für ihn jetzt gerade wichtig ist, im Vordergrund steht, dass er sich auch nicht gut an Regeln halten kann und dass er auch nicht gut mit Frustration umgehen kann und dann eben impulsiv Dinge tut, die zu dem, was er gerade fühlt, passen. Das wären so die Aspekte dieser dissozialen Persönlichkeitsmerkmale. Und dann haben wir diese narzisstische Ebene. Das bedeutet, er hat eben dieses Selbstwertdefizit, was bei ihm auch an der Biografie ableitbar ist. Er hat also schon in der Schule immer wieder sehr schlechte Leistungen gezeigt, ist immer wieder gescheitert, ist im Berufsleben gescheitert. Das hatte mit seinem eigenen Verhalten zu tun, denn er ist zum Beispiel, wenn er versucht hat, irgendwo einen Job auszuüben, dann auch nicht erschienen, war unzuverlässig, war also auch gar nicht willens offensichtlich, sich da an Regeln zu halten. Das bedeutet aber, dass er in seinem Leben nie etwas geschafft hat, wodurch er sein Selbstwert hätte irgendwie stabilisieren können. Das heißt, das Selbstwertdefizit hat er durch seine eigenen Verhaltensweisen immer weiter verstärkt. Und das Einzige, die einzige Strategie, die er für sich gefunden hat, war die über Sexualität. Das heißt, deswegen hat er offensichtlich auch diese vielfältigen sexuellen Angebote an unterschiedliche weibliche Personen gerichtet, wie das auch geschildert wird, weil das die einzige Strategie war, die er für sich hatte, um in einem Bereich, nämlich dieser Sexualität, zu versuchen, erfolgreich zu sein, weil er in allen anderen Lebensbereichen sich als Versager empfand, was er aber selbst ja bewirkt hat durch sein Verhalten. Und deswegen wird das hier so dargestellt, dass eben dann er jetzt hier versucht, wieder auf seine Art über Sexualität seinen Selbstwert an diesem Abend zu regulieren und genau in dieser Situation dann diese Kränkung erfährt und dann die dissozialen Anteile, dass er eben bei sich ist, dass das Wohl der anderen Menschen ihm egal ist und dass er sich dann auch nicht schlecht fühlt, wenn er hier ein Gewaltdelikt begeht, sondern immer andere verantwortlich macht. Er neigt dazu zu sagen, ja, wenn die anderen nicht dies, wenn die anderen nicht das, dann würde ich das ja gar nicht. Das heißt, er hat eine Persönlichkeit, die es ihm sehr erleichtert, um das eigene Gefühl dann auszuagieren, das eigene Bedürfnis zu befriedigen, dann auch andere zu schädigen. Das heißt, diese Kombination aus den narzisstischen Merkmalen seiner Persönlichkeit und den dissozialen Merkmalen seiner Persönlichkeit ist hier die Grundlage zur Erklärung, warum für ihn in dieser Situation dann diese Gefühle aufgekommen sind und dann auch diese Entscheidung gefallen ist, auf Grundlage der Situation und der Gefühle so eben die Situation zu beenden.
Wir kommen ja sicher später nochmal auf seine Persönlichkeitsstruktur genauer zu sprechen und auch dazu darauf, wie sich das so entwickeln konnte. Jetzt kehren wir erst nochmal zurück an den Tatort.
Niederkassel-Mondorf, 9. September 2003, 1.45 Uhr. Die Wut ist verebbt und er sieht sie vor sich liegen, reglos, still, geschunden. Seine Gedanken beginnen wieder zu rasen. Wie kann er das hier verbergen? Die Spuren verwischen, von sich ablenken, alles verschwinden lassen. Er wuchtet den Körper seines Opfers auf die Schultern und trägt ihn die Neckarstraße entlang zurück in Richtung Rhein. An einer Stelle, an der das Buschwerk durchlässig ist, steigt er die Böschung hinab ins Flussbett. Der Fluss führt Niedrigwasser, sodass er eine ganze Weile gehen muss, bis er die Wasserlinie erreicht. Jetzt geht er weitere 2-3 Meter in den Strom hinein, bis ihm das Wasser an die Knie reicht. Er nimmt Nika von seinen Schultern und lässt sie in das Wasser gleiten. Sofort wird ihr Körper von der Strömung erfasst und rein abwärts getrieben.
Ja, wir versuchen, auch wenn es schwer ist, uns zunächst nochmal örtlich zu orientieren. Wo sind wir jetzt?
Ich habe ja eben beschrieben, dass die beiden von der Bank aus weiter Richtung Böschung gegangen sind. Als es dann zum Streit kam, bog Nika, die ja den Ort des Geschehens verlassen wollte, in den Feldweg ein, der vom Rhein wegführt. Direkt in die Neckarstraße, ungefähr 15 Meter von der Kreuzung Moselstraße, ist es dann zur Tat gekommen. Und zwar unweit von dem sogenannten Reiterbann. Das ist eine Grenzmarkierung, die seit jeher anzeigt, wo die Fischereirechte der Bergheimer Fischereibruderschaft enden. Danach bringt also der Täter sein Opfer wieder Richtung Rhein, indem er den Weg zurückgeht. Er konnte dort dann durch eine Schneise im Busch gehen, die auf eine kleine Landzunge im Rhein führte. Und diese Landzunge entlang geht er also noch einige Meter Richtung Wasser, um sein Opfer in die Strömung zu bringen.
Gefunden wird Nikas Körper dann, das haben wir ganz am Anfang gehört, in Porzensen, also in Köln.
Das ist ungefähr 10 Kilometer entfernt von Mondorf. Und dass die Leiche hier schon nach wenigen Stunden am Morgen nach der Tat gefunden wurde, lag vermutlich am Niedrigwasser, das der Rhein zu diesem Zeitpunkt führte.
Ohne jetzt schon auf die rechtliche Bewertung einzugehen, ist das jetzt der Zeitpunkt, an dem wir eine Information teilen wollen, die erst sehr spät den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat, aber an diesem Punkt sehr wichtig ist. Anders als der Täter dachte und anders als es wirkte, ist Nika zu dem Zeitpunkt, als er sie in den Rhein legt, nicht tot.
Es ist anfangs immer davon ausgegangen worden, dass Nika erdrosselt oder erwürgt und dann in den Rhein gelegt worden ist. Die gerichtsmedizinische Untersuchung, die zeigt aber schließlich, dass das nicht wahr ist. Die schweren Verletzungen im Intimbereich, die ihr zugefügt wurden, und wie gesagt, wir gehen da nicht ins Detail, diese Verletzungen, die zeigen, dass sie noch gelebt haben muss, als sie ihr zugefügt wurden.
Ja, Nika war durch die starke und lange Einwirkung auf ihren Hals in einen Zustand tiefer Bewusstlosigkeit gefallen.
Die Frage, die sich jetzt natürlich uns allen aufdrängt, ist, ob sie hätte überleben können.
Ja, diese Frage haben wir auch der Gerichtsmedizin gestellt, aber keine Antwort bekommen. Was wir aber wissen, sie war so schwer verletzt und eben in diesem Zustand derart tiefer Bewusstlosigkeit, dass der Kontakt mit dem Wasser zu einem sofortigen Verschluss ihrer Atemwege führte. Also ist sie nicht ertrunken, sie musste, wenn man so will, wenigstens diesen Todeskampf nicht mehr kämpfen, sondern war dann im Wasser sofort tot.
Wir kehren zurück zur Chronologie. Am Morgen des 9. September 2003 wird Nikas Leiche gefunden. Wir wissen ja jetzt schon, was passiert ist, aber die Polizei, die weiß es zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Wie verlaufen jetzt die Tage danach?
Die Ermittlungen laufen an und es ist von Anfang an zweifellos klar, dass Nika Opfer einer schrecklichen Gewalttat geworden ist. Es wird bekannt, dass sie auf der Mondorfer Kirmes mit Freunden gefeiert hat und auch, dass ein Bekannter sie auf dem Heimweg begleitet hat. Der aber hat angegeben, dass er dann in den Bus nach Hause gestiegen sei und nicht wisse, was mit Nika passiert ist.
Und das glaubt die Polizei ihm?
Also wir haben die alten Berichte gelesen und der Presse gegenüber betonte die Polizei damals ziemlich plakativ, dass dieser Beamte Bekannte kein Tatverdächtiger sei. Ich bin aber ziemlich sicher, dass sie ihn, denn der Bekannte war natürlich Fabian, von Beginn an im Verdacht hatten und in Sicherheit wiegen wollen, damit er einen Fehler begeht.
Das passiert ja dann auch. Fabian wird, wie später bekannt wird, immer wieder von der Polizei vernommen. Also du hast natürlich wie immer völlig recht, Jörg. Die hatten ihn sofort im Verdacht. Und er macht offenbar widersprüchliche Angaben dazu, wie und wann Nika und er sich auf dem Nachhauseweg getrennt haben.
Ja, und das Interessante ist, dass ihm quasi eine kleine Lüge zum Verhängnis wird. Entscheidend dafür, dass er überführt werden kann, ist, dass er den Ermittlern auf die Frage nach seiner Hose, die er am Tatabend getragen hat, sagt, die hing nämlich zu dem Zeitpunkt noch auf der Wäscheleine. Da erklärte er, das sei aber die Hose seines Nachbarn. Er wohnte zu diesem Zeitpunkt in einem Mehrfamilienhaus und er gibt der Polizei dann eine andere seiner eigenen Hosen mit und behauptet, diese am Kirmesabend getragen zu haben. Aber mehrere aus der Clique, die da zusammen waren, dementieren das. Und damit konfrontiert, gesteht Fabian schließlich, Nika getötet zu haben. Am 12. September wird er festgenommen und kommt am 13. September aufgrund eines Haftbefehls des zuständigen Amtsgerichts Siegburg in Untersuchungshaft.
Was wissen wir denn jetzt über diesen jetzt ja Beschuldigten?
Ja, Lydia hat es ja teilweise schon angesprochen. Fabian, das haben wir schon gesagt, ist zur Tatzeit 24 Jahre alt. Sein Vater ist Energieanlagenelektriker und seine Mutter hat das Friseurhandwerk gelernt und ist Hausfrau. Fabian hat noch zwei Geschwister sowie jeweils ein Halbgeschwister aus späteren Beziehungen seiner Eltern, die sich 2001 getrennt haben. Fabian geht in den Kindergarten und wird mit 6 Jahren altersgerecht eingeschult, zeigt aber schon in dieser frühen Phase seines Lebens Verhaltensauffälligkeiten. Bis ins zweite Schuljahr hinein nässt und kotet er ein, weshalb ihn seine Mutter oft aus der Schule abholen muss. Er zappelt viel rum und ist unkonzentriert, was dazu führt, dass er die erste Klasse wiederholen muss.
Ja, rumzappeln, unkonzentriert, da klingelt bei mir jetzt noch keine Alarmglocke beim Bettnässen und Einkoten, aber schon. Lydia, worauf könnte so ein Verhalten hindeuten? Muss natürlich nicht.
Also sicherlich kennen viele Menschen, haben schon mal gehört von so einer Triade, nämlich, dass immer wieder irgendwo, ich sag mal, herumgeistert, dass wenn Kinder Bettnässen und Tiere quälen und dann noch Feuer legen, dass das ein Indiz dafür wäre, dass sie später Gewaltdelikte begehen würden. Das basiert auf Forschungsergebnissen aus den 1960er Jahren, die sich aber durch weitere Forschung nicht bestätigen ließen. Es ist aber wichtig zu sagen, was eigentlich hier der Punkt ist. Nämlich, solche Auffälligkeiten können eher ein Hinweis darauf sein, dass ein Kind emotionale und oder körperliche Misshandlungen erlebt. Das heißt, das können Reaktionen auf Misshandlungen sein. Und in der Gruppe, die in den 1960er Jahren untersucht wurde, da hat man eben Männer untersucht, die Gewaltdelikte begingen, da hat man halt festgestellt, dass die häufiger das angaben. Ja. Aber der Stichprobenfehler war im Prinzip, dass man, wenn man Kinder untersucht, die schwer misshandelt werden, selbst wenn diese Kinder später keine Gewaltdelikte begehen, man bei diesen Kindern auch solche Auffälligkeiten finden kann. Natürlich nicht bei allen, aber das können eben Anzeichen für Misshandlungen sein. Und das bedeutet, wenn man jetzt so etwas sieht, dann würde man natürlich im besten Fall schauen, okay, welche Ursachen haben diese Besonderheiten? Sowohl die Verhaltensauffälligkeiten als auch dann dieses Bettnässen und Einkoten. Und dann sollte man eben schauen, wird das Kind misshandelt? Oder gibt es vielleicht irgendetwas, was man dann auch behandeln müsste? Man müsste also hier schon im besten Fall die Ursachen klären und schauen, was man eben machen kann, um die Situation des Kindes zu verbessern. Man darf also eben nicht den Fehler machen von diesen Verhaltensweisen, aber grundsätzlich dann darauf zu schließen, dass ein Kind, das solche Verhaltensweisen zeigt, zwangsläufig später Gewaltdelikte begehen würde. Das ist nicht der Fall.
Okay, wir blicken noch mal ein bisschen auf die Biografie von Fabian. Im Jahr 1990 wechselt er auf die Hauptschule, die er bis 1994 besucht. Auch da zeigen sich extreme Verhaltensauffälligkeiten. Vor allem blieb er offenbar ständig der Schule fern. Die 6. Klasse musste er wiederholen. Und 1995 wechselte er dann auf eine Schule für Verhaltensauffällige, was so eine Art Förderschule ist. Dort bleibt er 1,5 Jahre, verlässt die Schule dann ohne Abschluss. Er macht keine Ausbildung, arbeitet eine Zeit lang als ungelernter Teppichleger und dann wird ihm gekündigt, weil er nur unregelmäßig zur Arbeit kommt.
Das alles schreit danach, dass wir hier ein problematisches Elternhaus haben, oder?
Das kann man so sagen. Also der Vater ist Alkoholiker und dominiert die 5-köpfige Familie. Er übt sowohl den Kindern als auch der Mutter gegenüber Gewalt aus. Unter anderem wirft er seine Ehefrau und auch Fabian eine Treppe hinunter. Das Kind wird dabei so schwer verletzt, dass es im Krankenhaus behandelt werden muss. Das Verhältnis zum Vater ist aber ambivalent. Auf der einen Seite Misshandlung, auf der anderen Seite behandelt er Fabian, seinen erstgeborenen Sohn, als Hoffnungsträger und Vertrauten.
Ja, und laut Gutachter ist es dann am Ende diese Bipolarität, die letztlich die Persönlichkeit nährt und formt, die Fabian in diesen jungen Jahren entwickelt. Wir werden darauf gleich nochmal genauer eingehen, aber
vielleicht sollte man hier nochmal erwähnen, dass das natürlich ein wichtiger Aspekt ist, aber natürlich wichtig auch zu sagen ist, dass wir ja schon sehen, dass hier sehr starke Körpergewalt auch gegen das Kind ausgeübt wird, gegen andere Familienangehörige ausgeübt wird und auch sehr starke emotionale Gewalt. Und dann ist natürlich diese Ambivalenz des Vaters, mal nett und wieder gewalttätig und wieder nett zu sein, etwas, was natürlich das Gesamtbild verschlimmern kann, weil das Kind natürlich völlig irritiert ist. Und an dieser Stelle ist es ganz wichtig zu sagen, ich weiß, dass ganz viele Menschen immer bei so einer Geschichte dann sagen, soll das jetzt eine Entschuldigung sein? Und natürlich ist das keine Entschuldigung für irgendeine Form von Straftat. Das muss man immer wieder betonen. Und mein Lieblingssatz ist wirklich, eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Es gibt Faktoren, die begünstigen können bei manchen Menschen, dass sich aus so einer Biografie heraus eine besondere Persönlichkeit entwickelt. In seinem Fall die Persönlichkeit mit diesen dissozialen und narzisstischen Anteilen, die eben eine Rolle spielten bei der Entwicklung der Tat. Mhm. Aber es ist natürlich erstens so, dass die allermeisten Kinder mit genau so einer sehr schlimmen Kindheit nicht so eine Persönlichkeit entwickeln und auch natürlich keine schweren Straftaten begehen. Und das vergleiche ich dann immer, ich glaube, die Leute können sich das dann am besten vorstellen mit Zigarettenrauchen. Wenn man 10 Menschen nimmt, die Zigaretten rauchen ab dem 18. Lebensjahr und sagen wir mal, die rauchen jetzt alle 40 Jahre lang 2 Zigarettenschachteln am Tag, dann werden die zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit größerer Wahrscheinlichkeit als andere Menschen medizinische Probleme bekommen. Mhm. Aber die werden nicht alle zum selben Zeitpunkt dasselbe Problem bekommen. Das bedeutet, es gibt biologische Faktoren und Umweltfaktoren. Und Zigarettenrauchen ist ein Faktor, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass irgendwann ein medizinisches Problem eintritt. Aber ob und wann und welches Problem ist individuell unterschiedlich. Und so, wenn wir jetzt 10 Kinder nehmen, die genau diese Art von Kindheit erleben, mit genau diesen Faktoren, dann werden diese 10 Kinder nicht dieselbe Persönlichkeitsstruktur entwickeln und auch nicht dieselben Entscheidungen treffen. Aber durch so eine Kindheit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder Schwierigkeiten entwickeln, die sie nicht entwickelt hätten, wenn diese Kindheit so nicht verlaufen wäre. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn man als Kind zu Hause nicht sicher ist, die ganze Zeit körperliche und emotionale Gewalt erlebt und dann noch diese Ambivalenz, dass sich das auf das Selbstbild, auf das Selbstwertgefühl, auf die Bindungsfähigkeit, auch auf die Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu regulieren, negativ auswirken kann. Ja. Und das wird natürlich bei unterschiedlichen Menschen dann unterschiedliche vielleicht Schwierigkeiten irgendwann begünstigen. Und bei ihm war es einfach so, dass genau diese Faktoren sehr, sehr wahrscheinlich hier diese Persönlichkeitsmerkmale dann begünstigt haben. Ja. Aber er wusste trotzdem, dass er das nicht darf. Da kommen wir nachher nochmal zu. Mhm. Das heißt, obwohl diese Persönlichkeit, die er jetzt hat, die begünstigt wurde durch die Kindheit, es ihm leicht gemacht hat, sich so zu entscheiden, leichter, als wenn er diese Persönlichkeit nicht gehabt hätte, so wusste er trotzdem, ich darf das nicht. Und er wusste, was er tut und hat sein Verhalten gesteuert. Und das heißt, er ist verantwortlich für das, was er tut, obwohl er eben diese Persönlichkeit und diese Kindheit sich nicht ausgesucht hat. Mhm. Aber die Entscheidung, dieses Delikt zu begehen, war trotzdem seine Entscheidung und er hat die Verantwortung dafür.
Und er hätte sich anders entscheiden
können. Absolut, ja.
Und das führt eben dazu, dass Fabian sehr früh straffällig wird, vor allem im Bereich Vermögensdelikte, also Diebstähle, Einbrüche, Autoaufbrüche. Zum Zeitpunkt der Tat im September 2003 hat er insgesamt schon 5 Jahre Jugendstrafe verbüßt. Er ist erst wenige Monate vorher aus dem Gefängnis entlassen worden.
Aber bis dato ist er noch nicht durch Gewalttaten aufgefallen, oder Jörg?
Jein. Sagen wir so, er ist nie wegen einer Gewalttat oder gar einem Tötungsdelikt verdächtig oder verurteilt worden. Aber er ist in seiner Haftzeit durch Gewalttätigkeit aufgefallen. Was da genau passiert, das wissen wir nicht. Aber wichtig ist sicher die Feststellung, dass Fabian, der geprägt durch sein brutales Elternhaus, zuvor immer Angst vor Gewalt hatte, weil er fürchtete, platt gemacht zu werden, wie er es selber nannte. Und jetzt schlägt er selber zu. Es gibt außerdem in Niederkassel zur Tatzeit auch Gerüchte, dass er durch Gewalttaten aufgefallen sein soll, aber Näheres ist da nie bekannt gewesen. Sicher ist wiederum, dass er einmal ein Bierglas nach seiner Verlobten geworfen hat, das hört man ja schon.
Ja, und so widersprüchlich das klingen mag, aber doch ist die Zeit im Jugendknast für Fabian gleichzeitig eine Gelegenheit, endlich Struktur in sein Leben zu bringen.
Richtig, er macht im Gefängnis eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker und holt damit dann auch den Hauptschulabschluss nach. Er hat also nach seiner Entlassung durchaus die Chance auf ein geregelteres Leben.
Und diese Chance nutzt er genau eine Woche lang. So lange hat er in seinem neu erlernten Beruf gearbeitet, dann kommt er nur noch unregelmäßig und unpünktlich und wird gekündigt. Er findet dann zwar eine neue Anstellung in einer Autowerkstatt, doch auch da kommt schnell die Kündigung nach der Probezeit, noch in der Probezeit, weil eine ehemalige Freundin von ihm dem Meister von seiner kriminellen Vergangenheit erzählt.
Apropos Freundin, wir sind ja eben schon mal kurz darauf eingegangen. Wie ist denn Fabians Verhältnis zu Frauen?
Fabian hat seit seinem 16. Lebensjahr länger andauernde feste und intime Beziehungen zu Frauen, die teilweise sogar längere Haftaufenthalte überdauern. Ein paar Wochen nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis lernt er dann Elisa kennen, mit der sich ja auf der Kirmes verlobt hat.
Oberflächlich betrachtet scheint er hier also keine Probleme zu haben, um es mal so lapidar auszudrücken. Wir werden später aber noch darauf eingehen, warum das bei näherer Betrachtung ein Trugschluss sein könnte.
Zum Zeitpunkt der Tat lebt Fabian von Arbeitslosengeld, den Einkünften aus dem Austragen von Zeitungen, von Schwarzarbeit als Automechaniker und von Einbrüchen.
Am 12. September 2003 wird Fabian verhaftet und im April 2004 wird Anklage gegen ihn erhoben. Verhandelt wird vor dem Landgericht Bonn.
Ja, und hier beim Prozess bekommen wir dann ein weiteres Puzzlestück zu der Nacht geliefert, in der Nika starb.
Niederkassel-Mondorf, 9. September 2003, 2 Uhr. Als sie weg ist, geht er zurück zu dem Gebüsch, in dem es passiert ist. Er sammelt die Kleidungsstücke auf, die dort noch liegen, sucht auch ihre Schuhe und wirft dann alles in den Rhein, ihr hinterher. Er nimmt sich die Zeit, ihre Handtasche nach Geld zu durchsuchen, findet jedoch nichts. Die zwei Handys, die in der Tasche liegen, wirft er ebenfalls in den Fluss. Den Schlüsselbund mit den daran baumelnden bunten Figuren wirft er in der Nähe auf ein Firmengelände. Dann macht er sich auf den Heimweg. Das Seil, das er um ihren Hals gelegt hatte, wirft er unterwegs in eine Biotonne. Dann stiehlt er ein Damenfahrrad, um nicht weiter zu Fuß gehen zu müssen. Während der Fahrt bemerkt er die Blutflecken auf seiner Kleidung. Aus dem weißen Unterhemd gehen die bestimmt nicht mehr raus. Er verbrennt das Unterhemd in einer Mülltonne. Gegen 2.50 Uhr kommt er nach Hause. Er steckt seine Hose und den Pullover in die Waschmaschine. Während die Maschine läuft, trinkt er eine Flasche Wein aus, die er zuvor aus dem Kühlschrank geholt hat. Dann geht er schlafen.
Der Prozess gegen Fabian beginnt am 3. Juni 2004. Wie gibt sich der Angeklagte vor Gericht?
Also nach den Berichten bleibt er äußerlich die ganze Zeit über völlig unbewegt. Fast, als ginge ihn dasselbe alles gar nichts an. Durch seinen Anwalt lässt er eine Erklärung verlesen, in der er einräumt, Nika wie in Trance stranguliert zu haben.
Ja, wir werden auf diesen Prozess aus gutem Grund nicht ganz so ausführlich eingehen. Was aber wichtig ist, ist, dass natürlich ausführlich Fabians Psyche begutachtet wird, wie üblich in solchen Fällen. Lydia, vielleicht kannst du uns mal ganz allgemein erklären, wozu ist so ein psychiatrisches Gutachten vor Gericht gut und was genau wird da beobachtet?
Genau, also grob vereinfacht gesagt, wird geschaut, ob die Einsicht und oder Steuerungsfähigkeit durch bestimmte psychische Faktoren relevant beeinflusst war. So, und jetzt mal ein Beispiel. Einsichtsfähigkeit bedeutet, die Person versteht, dass sie etwas nicht darf und was richtig und was falsch ist. So. Ein ganz plakatives Beispiel dafür wäre, wenn jetzt bei einer Person im Rahmen einer Begutachtung, das ist jetzt hier nicht der Fall, aber so als Beispiel, festgestellt wird, die Person hat eine paranoide Schizophrenie und hatte eine Wahnvorstellung, im Rahmen derer sie dachte, die Nachbarin wolle sie vergiften. Und sie hat akustische Halluzinationen und glaubt, dass sie durch die Wand hört, wie die Nachbarin mit anderen darüber redet, wie sie jetzt die Person vergiften wird. Plakatives Beispiel so, dann wäre sie aufgrund dieser psychischen Störung nicht in der Lage gewesen, die Realität richtig wahrzunehmen. Und wenn die Person dann sagt, ich bin jetzt gewalttätig geworden gegen die Nachbarin, weil die doch versucht hat, mich umzubringen, dann würde man hier natürlich berücksichtigen, dass diese Erkrankung die Grundlage dafür war, dass ihre Einsichtsfähigkeit nicht gegeben war, insofern sie eben die Realität aufgrund der Erkrankung nicht mehr richtig einschätzen konnte. So. Das ist jetzt hier nicht der Fall, aber nur damit man versteht, was Einsichtsfähigkeit so. Er, in unserem Fall, hat natürlich verstanden, wie die Realität aussieht. Also er hat verstanden, was richtig und was falsch ist. Er hat verstanden, dass er so eine Tat natürlich nicht begehen darf. Dann wäre die Frage, was ist mit der Steuerungsfähigkeit? Das heißt, der Einsicht folgend, was richtig und falsch ist, auch sein Verhalten steuern zu können. Jetzt nehme ich wieder ein ganz plakatives Beispiel. Also sagen wir mal, eine Person ist in einer Lebenskrise und hat jetzt seit einer Woche immer nur 3 Stunden pro Nacht geschlafen, weil sie kann nicht schlafen, weil sie die ganze Zeit über ihre Probleme nachdenkt und fühlt sich total schlecht und fängt dann an, ganz viel zu trinken, obwohl sie das vorher nie gemacht hat. Und dann ist sie jetzt seit einer Woche in einem Zustand von Schlafdefizit plus sehr viel Alkohol, was sie gar nicht gewohnt ist. Mhm. Und dann geht sie irgendwie raus, trifft auf eine andere Person, die beiden kommen in Streit. Und da könnte jetzt, eventuell müsste man im Einzelfall dann anhand von Kriterien prüfen, würde jetzt sehr weit führen, müsste man jetzt prüfen, ob vielleicht dieses Schlafdefizit und dann der jeweilige Alkoholpegel in dieser Situation und dann die akute Situation zusammenwirkend vielleicht dazu geführt haben, dass die Person zwar wusste, ich darf jetzt nicht die andere Person schlagen, aber vielleicht die Fähigkeit, dieses Verhalten zu steuern, herabgesetzt war durch die Faktoren. So, jetzt plakative Beispiel, um so sich vorzustellen, was ist das eigentlich, Einsichtsfähigkeit, Steuerungsfähigkeit. Und dementsprechend wird dann eben geschaut, ob das dann irgendwie vermindert war oder nicht. Mhm. Und hier ist es halt so, dass er Besonderheiten hat in seiner Persönlichkeit, die wurden festgestellt. Mhm. Aber er versteht, wie gesagt, was er darf und was er nicht darf. Und hier wurde auch diskutiert, warum man auch davon überzeugt ist, dass trotz seiner Besonderheiten und auch trotz der Tatsache, dass er Alkohol konsumierte an diesem Abend, trotzdem er in der Lage gewesen sei, auch sein Verhalten zu steuern. Und hier wird unter anderem darauf hingewiesen, dass er eben diesen Alkoholkonsum gewohnt war und dass auch viele Personen an dem Abend beschrieben haben, dass obwohl er die ganze Zeit getrunken hat, er noch ganz normal kommunizieren konnte, er noch ganz logisch denken konnte, was in der Kommunikation dann auch erkennbar war. Und auch, dass zum Beispiel der Tatverlauf war ein langer Tatverlauf und das Nachtatverhalten hat auch gezeigt, dass er nach der Tat noch sehr logisch überlegt hat, okay, was mache ich jetzt, wie muss ich jetzt Spuren beseitigen und dass er da also auch noch verstanden hat, was er tut und entsprechend auch gehandelt hat. Das heißt, das ist jetzt grob zusammengefasst. Man hat gesagt, okay, der hat zwar Persönlichkeitsbesonderheiten, aufgrund derer es ihm leichter gefallen ist, so zu handeln, aber er hat verstanden, ich darf das nicht und er konnte sein Verhalten insgesamt doch steuern, obwohl er eben diese Besonderheiten hat und obwohl er Alkohol getrunken hat, aber er wusste, was er tut, er hat sein Verhalten gesteuert, deswegen ist er verantwortlich. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, was man festgestellt hat.
Ja, und in unserem Fall ist wichtig festzuhalten, dass bei dem Angeklagten zur Tatzeit keine krankhafte seelische Störung vorlag und dass durch seinen Alkoholkonsum, Lydia, du hast es gerade schon gesagt, weder seine Unrechtseinheit tangiert noch sein Hemmungsvermögen herabgesetzt war. Auch eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung im Sinne eines affektiven Durchbruchs kann ihm nicht zugebilligt werden. Also er hat nicht im Affekt gehandelt und er ist normal intelligent.
Aber er verfügt, so wird vom psychiatrischen Gutachter festgestellt, über eine, Zitat, deutlich gestörte Persönlichkeitsstruktur, die ihren Ursprung, das ist genau das, was wir eben besprochen haben, in der problematischen Herkunftsfamilie findet und die bereits frühzeitig in den festgestellten Verhaltensauffälligkeiten manifest wird.
Seine Sozialisation, Jörg hat eben schon davon berichtet, weist eine, Zitat, nachhaltige Fehlentwicklung auf. Und es werden in seiner Persönlichkeit einige Besonderheiten festgestellt. Lydia, vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären und auch, wie sie dann zu der Tat geführt haben oder damit zusammenhängen können.
Also zusammenfassend, nach dem, was ich jetzt im Urteil gelesen habe, war halt das wirklich Besondere, diese Mischung aus den dissozialen Merkmalen und den narzisstischen Merkmalen. Und jetzt muss man nochmal zusammenfassend sich vorstellen, das ist eine Person, die eben wirklich sehr bei sich ist und wenn sie anderen schadet, sich auch nicht wirklich schlecht fühlt. Ja. Und natürlich, wenn du dich nicht wirklich schlecht fühlst, wenn du anderen Menschen schadest und wenn alles, was du tust, ausschließlich auf dich und deine Bedürfnisse gerichtet ist, dann ist das ja etwas, was es dir leichter macht, prinzipiell anderen zu schaden. Mhm. Das erklärt auch, warum er zum Beispiel es sehr leicht hatte, diese lange Entwicklung von Straftaten, die wir gesehen haben, seit seiner Jugend dann auch zu zeigen. Mhm. Also er hat gestohlen, er hat Einbrüche begangen und er hat sogar hier im Rahmen der Tat noch geschaut, ob im Portemonnaie des Opfers noch Geld zu finden sei. Man sieht also, dass er super stark seine Bedürfnisse sieht und das ist eigentlich das Hauptsächliche. Mhm. Und dass er eben dann dazu neigt, auch andere eher zu beschuldigen, für was in seinem Leben schiefläuft. Und es ist ja ganz klar, dass diese Persönlichkeitsbesonderheit an sich es dann schon leichter macht, Straftaten zu begehen. Deswegen sehen wir diese Besonderheit auch nicht in allen Fällen, aber in manchen Fällen, wenn Menschen eine langjährige kriminelle Geschichte haben. Und wir haben halt hier besonders problematisch noch diese Impulskontrollproblematik, die Emotionsregulationsproblematik und die Selbstwertproblematik. Also der hat ein ganz, ganz, ganz schlechtes Selbstwertgefühl und will sich stabilisieren und hat eben nur diese eine Strategie durch das Sexualverhalten, was natürlich keine gute Strategie ist und dementsprechend in der Situation dazu geführt hat, dass er dann diese Kränkung und diese starke Wut empfunden hat. Mhm. Und dass er in dem Moment aber diese Wut empfindet, erklärt ja noch nicht, dass er dann so ein Gewaltdelikt begeht. Viele Menschen waren ja schon mal wütend, aber haben ganz gewiss nicht ein Gewaltdelikt begangen. Das heißt, wir sehen hier, dass er eben dann seine Emotion, die starke Wut, nicht gut regulieren kann und dass er impulsiv das macht, wonach er sich gerade fühlt. Und er fühlt sich gerade sehr wütend und sehr gekränkt und er will nicht, dass die anderen das erfahren und dass er noch mehr gekränkt wird. Und dann, weil er keine Hemmung hat, anderen zu schaden, gibt er sich selbst die Erlaubnis, diese Tat zu begehen. Also so könnte man das interpretieren. Natürlich muss man dazu sagen, das ist eine Tat, bei der er sicherlich nicht logisch abgewogen hat. Das würde auch erklären, warum er beispielsweise bezogen auf die sexualisierte Gewalt, und das kann gut sein, dass er selber nicht logisch erklären konnte, warum er das getan hat. Mhm. Also er hat nicht überlegt, wie agiere ich jetzt meine Wut auf Basis meiner Kränkung aus. Das ist keine logische Entscheidung in dem Moment. Aber es hemmt ihm nichts in seiner Persönlichkeit, in dem Moment so etwas dem anderen Menschen anzutun, um das auszuagieren, was er empfindet. So, und dementsprechend ist jetzt klar, dass diese Kombination aus dissozialen und narzisstischen Merkmalen hier wirklich die Grundlage ist, dass in dieser Situation genau dieser Mensch für sich diese Entscheidung so getroffen hat, wo die allermeisten anderen Menschen in dieser Situation genauso eine Entscheidung niemals treffen würden. Mhm. Ja.
Am 22. Juni 2004 wird das Urteil gesprochen. Fabian O. wird wegen Mordes zur Verdeckung einer Straftat und aus niedrigen Beweggründen in Tateinheit mit Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Schuld wiegt besonders schwer. Das bedeutet, dass er nicht nach 15 Jahren die Möglichkeit auf vorzeitige Haftentlassung bekommen kann.
Das Gericht macht in der Urteilsbegründung deutlich, dass der Angeklagte einen, Zitat, verabscheuungswürdigen Mord begangen habe. Die besondere Schwere der Schuld wird auch mit den Folgen für die Angehörigen des Opfers begründet.
Veronikas Eltern sitzen im Gerichtssaal in der letzten Reihe, als das Urteil verkündet wird. Sie sind ganz still, ertragen vermutlich einfach nur diesen Prozess. Auch Fabians Mutter ist anwesend und sie bricht in Tränen aus, als das Urteil gegen ihren Sohn verkündet wird.
Und Fabian selbst nimmt das Urteil, wie den ganzen vorangegangenen Prozess, völlig regungslos auf. Auch auf ein letztes Wort hat er verzichtet. Er hat nicht die Gelegenheit genutzt, zumindest bei den Angehörigen seines Opfers glaubhaft um Verzeihung zu bitten.
Sein Verteidiger hatte auf Totschlag im Zustand verminderter Schuldfähigkeit aufgrund des Alkoholkonsums plädiert. Das haben wir eben schon gehört, das ist natürlich negiert worden. Dazu hatte Fabian übrigens gesagt, er rechne mit 10 bis 12 Jahren und das sei ja schon sehr lang.
Die Anwältin der Nebenklage hält dem Angeklagten noch einmal vor Augen. Ich zitiere: Veronika wurde nur 17 Jahre alt und indem sie ihr Leben zerstörten, haben sie auch das ihrer Familie zerstört.
Ja, am Ende ist diese Geschichte mit dem Urteil allerdings nicht, noch lange nicht, denn Fabians Anwalt legt für den Verurteilten Revision ein und diese Revision hat Erfolg.
Generalanzeiger Bonn, 11. Februar 2005. Zu lebenslanger Haft wegen Mordes zur Verdeckung einer Straftat und aus niedrigen Beweggründen verurteilte das Bonner Landgericht im Juni vergangenen Jahres den Mörder der 17-jährigen Veronika. Nach einer Anfang Februar gefällten Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe muss das Verfahren jetzt erneut aufgerollt werden. Die Verteidigung des 26-jährigen Täters hatte eine mehr als 100 Seiten starke Revisionsschrift vorgelegt, mit Erfolg. Die Urteilsbegründung aus Karlsruhe liegt jedoch noch nicht vor. Nach Angaben des Verteidigers habe der BGH festgestellt, dass die Bonner Richter die Verdeckungsabsicht und die niedrigen Beweggründe seines Mandanten Fabian O. nicht ausreichend haben nachweisen und begründen können. Nun muss neu verhandelt werden.
Also um das nochmal ganz deutlich zu machen, das Urteil wird komplett aufgehoben und der Fall muss tatsächlich neu verhandelt werden.
Ja, bevor wir auf die juristische Einordnung kommen, ist ganz wichtig festzuhalten, in erster Linie heißt das für die Familie und die Freundinnen und Freunde des Opfers, dass sie all das, was sie schon einmal durchmachen mussten, nun noch einmal durchmachen müssen, verbunden mit der Angst, dass das neue Urteil anders ausfallen könnte als das erste.
Wir machen an der Stelle einmal ganz deutlich, natürlich darf jeder Mensch, auch jeder verurteilte Straftäter, von den ihm zustehenden Rechten Gebrauch machen. Das hat Fabian hier getan. Und wenn ich das aber richtig verstehe, dann heißt Revision jetzt nicht, dass der komplette Fall neu aufgerollt werden muss, oder Sabrina?
Genau, die Revision dient dazu, gerichtliche Urteile auf Rechtsfehler zu überprüfen. Anders als die Berufung, bei der der gesamte Fall inklusive Tatsachenfeststellung neu verhandelt werden kann. Die Revision prüft also nur, ob das Urteil auf Verfahrensfehlern oder auf Rechtsanwendungsfehlern beruht. Es gibt also auch keine neue Beweisaufnahme. Gibt das Revisionsgericht dem Antrag statt, kann das ursprüngliche Urteil aufgehoben und der Fall zur erneuten Verhandlung an das Ausgangsgericht eben zurückverwiesen werden.
Ja, und genau das ist in unserem Fall passiert. Der BGH gibt dem Revisionsantrag von Fabians Anwalt statt und der Fall muss am Ausgangsgericht, also dem Landgericht in Bonn, erneut verhandelt werden, allerdings von einer neuen oder einer anderen Strafkammer und einem neuen Richter natürlich dann auch. Sabrina, ich habe es eben schon gesagt, du hast dich ja ziemlich tief in die juristischen Einzelheiten begeben. Kannst du uns mal, und zwar am liebsten so einfach wie irgend möglich, erklären, was genau da passiert ist? Was hat das Gericht denn jetzt falsch gemacht?
Also die Revisionsschrift, die übrigens mehr als 100 Seiten lang war, lastet dem Gericht die Verletzung materiellen und formellen Rechts an.
Okay, und jetzt zurück nochmal zu ganz einfach.
Ja, ich gebe mir Mühe. Eine Verletzung des formellen Rechts, auch als Verfahrensrüge bezeichnet, bezieht sich auf den Prozessablauf. Und die Frage nach der Verletzung materiellen Rechts, also die sogenannte Sachrüge, ist aber eigentlich die viel interessantere Frage. Dabei kann es darum gehen, ob ein Strafmaß falsch angenommen oder ein Tatbestand nicht richtig erkannt worden ist. In unserem Fall geht es konkret um die alles entscheidende Frage, war es Mord oder eben nicht?
Wir erinnern uns, der Verteidiger hatte ja im ersten Prozess auf Totschlag plädiert.
Genau, und um es möglichst kurz zu machen, der BGH kommt zu dem Ergebnis, dass die Verfahrensrüge unbegründet ist. Diese besteht darin, dass der Angeklagte während des Prozesses eben nicht darauf hingewiesen worden sei, dass seine Schuld besonders schwer wiegen könnte. Eine Verpflichtung der Kammer, einen solchen Hinweis zu geben, sieht der Bundesgerichtshof allerdings nicht. Die Sachrüge hingegen ist erfolgreich, weil, Zitat, in vollem Umfang begründet, hält der Bundesgerichtshof fest. Denn das Landgericht ist davon ausgegangen, dass der Angeklagte tötete, um eine andere Straftat, nämlich die Verletzung im Intimbereich, zu verdecken und zudem aus niedrigen Beweggründen handelte.
Und das findet der BGH jetzt nicht schlüssig.
Ja, der BGH stellt fest, dass die Bonner Richter die Verdeckungsabsicht des Angeklagten und damit auch den Zeitpunkt, wann er den Entschluss fasste, sein Opfer zu töten, nicht zweifelsfrei haben feststellen können. Denn es gibt zwei Szenarien, also im Juristenjargon sogenannte Sachverhaltsvarianten, die die Richter damals für möglich hielten. Szenario 1, dass der Angeklagte sein Opfer schon mit der Absicht, es zu töten, mit dem Seil attackierte. Szenario 2, dass sich die Tötungsabsicht erst beim Würgen entwickelt habe. Gibt es mehrere solcher möglichen Szenarien für die Tat, so muss das Urteil aber alle angenommenen Alternativen tragen. Das war für den BGH aber nicht der Fall. Für den Bundesgerichtshof fehlt nämlich die Erklärung, warum die Kammer davon ausgeht, dass der Angeklagte sein Opfer tötete, um es als Zeugin für die Verletzungen im Intimbereich, die er ihm zufügte, zu beseitigen. Diese Annahme steht im Widerspruch zu der Annahme, dass er bereits bei der Attacke, also noch bevor er ihr diese Verletzung zufügte, schon die Tötungsabsicht hatte.
Ja, wir haben ja gesagt, das ist nicht ganz unkompliziert. Es kommt also zu einem zweiten Prozess und genau wie du schon gesagt hast, Jörg, Nikas Verwandte und Freunde müssen nun alle nochmal dadurch. Was ist denn in dem neuen Prozess eigentlich anders?
Ja, zunächst einmal, dass der Angeklagte dieses Mal mit einer neuen Verteidigerin an seiner Seite nichts mehr sagt. Er lässt sich nicht mehr zu der Tat ein.
Der Angeklagte sagte aber, er habe mittlerweile intensiv über seine Tat nachgedacht, rede viel mit Psychologen über sich und sein Leben als Sohn eines alkoholkranken und gewalttätigen Vaters. Er erzählt, dass er im Gefängnis an einem Wohngruppenprojekt teilnehme, das ihm zu wichtigen Erkenntnissen über seine Tat verholfen habe. Und jetzt kommt ein Zitat. Mir ist schon bewusst, was ich getan habe, und es tut mir auch leid. Es ist ja nicht so, dass ich gefühlskalt bin, wird er zitiert.
Also ich muss sagen, mir fällt daran vor allem eins auf. Er redet viel über sich. Er hat wichtige Erkenntnisse über seine Tat. Also ich habe das Gefühl, es dreht sich echt alles nur um ihn. Ne?
Und da sagst du was Wichtiges, denn das ist nicht überraschend bei der Persönlichkeitsstruktur. Mhm. Denn wie ich ja schon sagte, ist das eine Persönlichkeit, die sehr stark auf sich fokussiert ist. Und dir fällt richtigerweise auf, dass er nicht wirklich darauf eingeht, wie es den Angehörigen geht und wie schlimm es war, dass er das Leben eines Menschen beendet hat, dass das in seinen Äußerungen nicht so richtig zum Vorschein kommt. Mhm. Und das ist eben so, dass Menschen mit dieser Struktur, und mit denen habe ich ja beruflich auch viel zu tun, dass die oftmals auch gar nicht mitkriegen, dass sie so egozentrisch wirken. Mhm. Also sie sind ja in ihrer eigenen Struktur des Fühlens und Denkens und Handelns auch gewissermaßen gefangen und kriegen dann gar nicht mit, was du zum Beispiel wahrnimmst, wenn du dieses Verhalten hier jetzt siehst. Und ich habe auch öfter schon solche Gespräche geführt, bei denen die Person dann sagt, ja, ich bin ja nicht gefühlskalt, aber man merkt, die Person dreht sich in ihren Emotionen eher um sich. Ja. Und manchmal verwechseln solche Menschen auch Selbstmitleid mit Schuldgefühl. Ja. Und das ist aber etwas, woran man dann zum Beispiel arbeiten müsste, ihnen zu verdeutlichen, dass die Tatsache, dass es ihnen um sich leid tut, um die Folgen für sich und dass ihr Leben jetzt negativ ist, genau, dass das was anderes ist, als sich schuldig zu fühlen für das Leid, das man anderen antut. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass das manchen Menschen gar nicht bewusst ist, dass sie das selber verwechseln. Und von daher ist natürlich das vor dem Hintergrund der festgestellten Persönlichkeit eben überhaupt nicht überraschend, was du hier erwähnst. Und das ist etwas, woran dann auch sehr lange gearbeitet werden müsste. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie sein weiterer Verlauf war, welche Angebote er bekommen hat oder nicht bekommen hat oder was er genau gemacht hat danach. Aber natürlich würde so einem Menschen beispielsweise verdeutlicht werden müssen, dass er, wenn das jetzt hier so wäre, möglicherweise glaubt, er hätte Schuldgefühle, aber in Wirklichkeit doch eher hier das Selbstmitleid im Vordergrund steht. Also überhaupt, dass er selber mitkriegt, welche Besonderheiten er hat. Möglicherweise hatte das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Das weiß ich natürlich nicht. Es wäre eine mögliche Erklärung für das, was du hier ansprichst.
Und genau diese Selbstbezogenheit wirft ihm der Vorsitzende Richter vor. Er sagt, auch 2 Jahre nach der Tat kreisen sie nur um sich selbst. Beklagen nur, dass sie selbst schlecht behandelt und missverstanden werden. Sie sind seit der letzten Hauptverhandlung nicht einen Schritt weitergekommen und haben keinen Gedanken daran verschwendet, wie es den Menschen geht, die nun ohne Veronika leben müssen.
Das trifft es genau.
Besonders kreativ finde ich aber die Begründung des Angeklagten, warum er nicht mehr zur Tat sagt. Er könne vor Gericht nicht sagen, weil er seine Tat in dieser speziellen Wohngruppe im Gefängnis aufarbeite. Es wird dann allerdings auch der Leiter der Wohngruppe in den Zeugenstand gerufen und der sagt, bisher habe jeder Gefangene, der in der Gruppe seine Tat aufarbeite, diese auch vor Gericht gestanden. Denn genau das gehöre zur Aufarbeitung dazu.
Ja, wir lassen das so stehen. Dann ist es soweit, das Urteil in dieser zweiten Hauptverhandlung wird erneut gefällt.
Landgericht Bonn, 11. November 2005. Alle sind sie gekommen an diesem Tag, an diesem 11. November 2005, an dem Nikas Mörder zum zweiten Mal verurteilt wird. Familie, Freundinnen und Freunde, Bekannte der vor 2 Jahren auf der Mondorfer Kirmes getöteten 17-jährigen Schülerin sind in so großer Zahl im Landgericht in Bonn erschienen, dass die erste große Strafkammer in den größten Gerichtssaal umziehen muss. Dann verkündet der Richter das Urteil, im Strafmaß dasselbe wie das des Schwurgerichts im Sommer 2004. Der Angeklagte wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Schuld wiegt besonders schwer. In diesem Moment bricht sich die Anspannung im Publikum Bahn in einem triumphierenden Ja. Der 27-jährige Fabian O. sitzt mit gesenktem Kopf da und blickt nicht hoch. Der Richter greift den Ausruf auf. Diese Reaktion, wie überhaupt die große Resonanz auf das Verfahren, zeige die großen Emotionen angesichts der Ermordung eines so jungen Menschen. Nichts kann Eltern schwerer treffen, als zu erleben, dass das eigene Kind keine Chance hat, erwachsen zu werden, sagt Richter Josef Janssen. Es sei auch deutlich geworden, wie schwer die jungen Menschen, die kurz zuvor mit Opfer und Täter gefeiert hatten, auch heute noch litten und mit der Frage nach ihrer eigenen Verantwortung kämpften.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses laute Ja im Gerichtssaal, das fühle ich sehr. Ich kann dieses Gefühl so gut nachvollziehen in diesem Moment.
Ja, ich finde, dass der Richter in diesem Prozess wirklich immer wieder ganz beeindruckende Worte gefunden hat. Da wurde immer wieder deutlich, dass er sich zwar an den Angeklagten richtete, aber seine Worte eigentlich vor allem für die Angehörigen bestimmt waren, die so sehr leiden mussten.
Ja, auch Nikas Freund, von dem sie sich kurz vor ihrem Tod getrennt hatte, musste ja auch noch einmal vernommen werden. Und das hat unsere Gerichtsreporterin damals als wirklich erschütternd beschrieben, weil er sich offenbar immer noch mit dem Gedanken quälte, ob seine Freundin noch leben würde, hätte er sie eben an jenem Abend nicht allein gelassen.
Und auch das hat der Richter treffend beschrieben, wie ich finde. Er sagt über den Angeklagten, er hat nicht nur ein Menschenleben zerstört und einer Familie größtes Leid zugefügt, sondern auch dafür gesorgt, dass Veronikas Freund sich mit Schuldgefühlen quält, die eigentlich er haben müsste.
Ja, das trifft es wirklich zu 100%. Nur ein einziger Mensch in diesem Fall trägt Schuld und sollte von Schuldgefühlen gequält werden. Und das ist natürlich der Angeklagte.
Ja, und der jetzt zum zweiten Mal Verurteilte. Fabian O. wird, wir haben es gehört, erneut zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Diesmal allerdings wegen Mordes aus Heimtücke sowie aus niedrigen Beweggründen. Die Kammer ist überzeugt davon, dass er das Opfer zum Zeitpunkt der Attacke arg und wehrlos war, also nicht ahnen konnte, dass der Täter es auf diese Weise angreifen würde.
Ja, das finde ich total logisch. Nika hat Fabian den Rücken zugedreht, ist weggegangen, ist nicht gerannt oder gelaufen. Die kannte diesen Typ aus Kindertagen. Sie hat ihm vertraut, das war ihr Nachbar. Klar, sie war sauer auf ihn, die haben sich gestritten, aber durch nichts auf der Welt und auch nicht durch diese, ich nenne das jetzt mal lapidar, Ohrfeige, hätte sie ahnen können, dass er ihr sowas antun wird.
Ja, das andere Mordmerkmal, die niedrigen Beweggründe, wurde auch im ersten Urteil festgestellt. Das bezieht sich auf die Nichtigkeit des Grundes, aus dem Fabian Nika tötet. Lydia hat es vorhin ja auch schon erklärt. Und die Verdeckungsabsicht wird nicht mehr festgestellt, denn das Gericht geht nicht davon aus, dass Fabian eine Straftat verdecken wollte. Denn die, also die Verletzungen im Intimbereich, hat er ja erst begangen, als er sein Opfer bereits für tot hielt. Deshalb wird diese Handlung auch im zweiten Urteil nicht mehr berücksichtigt, was aber natürlich am Strafmaß nichts ändert.
Ja, verdecken wollte Fabian aber sehr wohl etwas. Das ist genau das, was du eben ausgeführt hast. Nämlich das, was vorher passiert war. Also schlicht gesagt seine Erektionsschwäche. Der hatte schlichtweg Angst, dass Nika das ausplaudern und seiner Verlobten von diesem intimen Kontakt erzählen könnte.
Und auch anderen.
Und auch anderen, dass es im Freundeskreis eben die Runde macht und er ausgelacht wird. Ja.
Wir haben ja genau darüber im Vorfeld viel diskutiert. Nur noch mal zur Erklärung. Eine Verdeckungsabsicht im strafrechtlichen Sinne, das ist es deshalb nicht, weil der Angeklagte keine Straftat, wie etwa eine Vergewaltigung, verdecken wollte, sondern nur diese, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, Nebensächlichkeit.
Ja, oder Kleinigkeit, denn so hat es Fabian selbst genannt. In einem Brief, den er aus dem Gefängnis schrieb, heißt es, Zitat, wegen so einer Kleinigkeit telefoniert man doch nicht in der Gegend herum.
Es ist so zynisch, dass er das selbst als Kleinigkeit beschreibt, wofür er einen Menschen getötet hat.
Auf Nikas Beisetzung wurde übrigens das Lied »Wo willst du hin?« von Xavier Naidoo gespielt. Ja, es gibt inzwischen sehr gute Gründe, Xavier Naidoo kritisch zu sehen. Aber das war zum einen 2003 noch nicht zu ahnen. Es war ihr Lieblingssänger und zum anderen finde ich eine Zeile in diesem Lied so sinnbildlich für diesen Fall und die lautet, denn es macht jetzt keinen Sinn, fortzugehen. Es hat überhaupt keinen Sinn ergeben, diese 17-jährige Schülerin, die noch so viel vorhatte, die so viel Sonne in das Leben ihrer Mitmenschen gebracht hat, zu töten.
Generalanzeiger Bonn, 20. Juni 2006. Die Akten im Fall der vor 3 Jahren in Mondorf ermordeten Veronika können geschlossen werden. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat jetzt das Urteil des Bonner Landgerichts bestätigt. Das bedeutet, dass Veronikas Mörder mindestens 20 Jahre in Haft bleiben muss.
Ja, und das kann jetzt vielleicht ein natürlich nur schwacher Trost für die Hinterbliebenen sein. Ich habe kurz vor diesem Abend bei der Staatsanwaltschaft bezüglich Fabian O. nachgefragt und diese Antwort habe ich erhalten. Sehr geehrte Frau Bekes, bezüglich des von Ihnen angefragten Verurteilten wird die durch das Landgericht Bonn seinerzeit erkannte lebenslange Freiheitsstrafe weiterhin vollstreckt.
Wir kommen damit zum Ende dieses schweren, schrecklichen Falls, aus dem wir doch aber auch so viel lernen können.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und natürlich bei euch allen hier im Kontrakreistheater fürs Herkommen.
Bleibt uns weiter treu, erzählt weiter, dass es uns gibt, schenkt uns 5 Sterne und eine nette Bewertung und schreibt uns gerne bei Instagram unter @akte_rheinland oder per E-Mail an podcast@ga.de.
Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Lydia, Jörg, nächstes Jahr dann wieder hier im Wohnzimmer.
Jo. Sehr gerne.
Tschüss.
Ciao.
Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der GA Content GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.